Ich bin Lehrstuhlinhaber für den Lehrstuhl Tierökologie. Das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich nach Plastikforschung. Wir haben uns aber in den letzten 11 Jahren mit der Thematik Plastikmüll und Mikroplastik auseinandergesetzt in unserer Arbeitsgruppe. Und dabei waren wir auch mit die Ersten, die das Vorkommen von Mikroplastik in Süßgewässern untersucht haben. Und wir untersuchen mittlerweile Mikroplastik in Wasser, Boden und Luft. Sowohl das Vorkommen von Mikroplastik, aber auch welche Auswirkungen Mikroplastik auf die Umwelt und auf die menschliche Gesundheit hat. Und wir sind dabei neben dem Sonderforschungsbereich Mikroplastik in sehr vielen weiteren Projekten zur Plastikmüll- und Mikroplastik auf nationaler und internationaler Ebene involviert. Das heißt, ich leite auch ein EU-Programm, das nennt sich Limnoplast, das sich nur mit Mikroplastik in Süßgewässern beschäftigt.
Seit Anfang dieses Jahres sind ja Plastiktüten in Deutschland verboten, also ein Großteil der Plastiktüten. Auf die Ausnahmen kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber vielleicht können Sie uns erstmal ein bisschen die Dimension überhaupt sagen. Wie gefährlich sind denn Plastiktüten überhaupt für die Umwelt?
Die Dimension, wie gefährlich Plastiktüten für die Umwelt sind, abzuschätzen, ist natürlich nicht ganz einfach. Denn große Plastiktüten, was man weiß, werden natürlich, sofern sie beispielsweise im Meer in die Umwelt gelangen, von verschiedensten Organismen aufgenommen und können da den Verdauungstrakt von diesen Organismen blockieren, was dann eben auch zum Tod dieser Organismen führen kann, beispielsweise von Meeresschildkröten. Aber die größere, in Anführungszeichen, Gefahr von generell Plastik in der Umwelt geht davon aus, dass dieses Plastik irgendwann mal zu Mikroplastik wird, durch mechanische Belastung, aber eben auch durch Prozesse wie UV-Einstrahlung, dass das Plastik dann brüchiger wird. Das kennen Sie alle, wenn Sie mal ein Plastikprodukt länger im Garten haben, wird es irgendwann mal brüchig und zerfällt zu immer kleineren Fragmenten. Und gerade dieses Mikroplastik ist das Plastik, um dem man sich am meisten Sorgen macht. Und deswegen sind auch die momentanen Verbote auf den Weg gebracht worden. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass die Plastiktüten nur ein Teil der gesamten Kontamination in der Umwelt darstellen. Denn Plastik und Mikroplastik kommt durch ganz viele Quellen in die Umwelt, sei es Abrieb aus dem Verkehrsbereich, aus dem Baubereich. Sie müssen sich nur mal vorstellen, wie viel Rohre geschnitten werden, Kunststoffrohre, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, oder eben auch, wie viel Dämmmaterialien eingesetzt werden, die oftmals auch aus Kunststoffen bestehen. Das heißt, auch wenn wir in unserem Haushalt eine Plastikflasche auf und zu machen oder mit einem Messer auf ein Plastikbrett schneiden, generieren wir Mikroplastik und all dieses Plastik kann in die Umwelt gelangen, sodass die Plastiktüte nur einen Teil des gesamten Problems Plastik in der Umwelt tatsächlich darstellt. Von dem her kann man die Plastiktüte mehr oder weniger als symbolisch ansehen, damit weniger Plastik in die Umwelt gelangt, ist aber natürlich nur ein kleiner Teil des gesamten Problems.
Sie arbeiten ja an der Universität Bayreuth und forschen dort. Haben Sie denn auch Erkenntnisse über die Folgen jetzt hier in der Gegend, also im fränkischen Bereich, in Gewässern oder in Böden, was Plastik angeht und Plastikabrieb?
Ja, wir finden Mikroplastik auch hier in Franken, sowohl auf den Agrarflächen, aber auch beispielsweise vor den Toren Bayreuths am Roten Main. Das heißt, auch wenn ich vor Ihrer Haustür wahrscheinlich nach Mikroplastik forschen würde, ich würde auch dort Mikroplastik finden. Und selbst in dem Raum, in dem wir beide uns jetzt befinden, während wir sprechen, atmen wir wahrscheinlich auch Mikroplastik mit der Luft ein, die gerade im Raum vorhanden ist. Und ich wahrscheinlich mehr als Sie, weil ich gerade mehr spreche als Sie und deswegen atme ich auch mehr Mikroplastik ein.
Nun sind ja seit Anfang dieses Jahres Plastiktüten zum Großteil verboten. Welche Plastiktüten betrifft das und wo sind da die Ausnahmen?
Es betrifft die herkömmlichen Plastiktüten, die man am Supermarkt oder in Kleidungsgeschäften bekommen hat. Ausnahmen sind beispielsweise die kleinen Hemdchenbeutel, das heißt die Beutel, in denen man Gemüse oder eben auch Obst mitnehmen kann aus dem Supermarkt. Allerdings, wenn ich das gleich dazu sagen darf, ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass das Ganze eher symbolischen Charakter hat. Denn wenn die Plastiktüte mit anderen Einwegmaterialien nur ausgetauscht wird, ist es eigentlich eher kontraproduktiv. Da, was ich jetzt momentan beobachte in den Supermärkten, ist, dass es zwar jetzt keine Plastiktüten mehr gibt, aber dafür sehr viele Papiertüten. Und Papiertüten haben eigentlich einen viel schlechteren ökologischen Fußabdruck wie eine Plastiktüte, sodass man als Verbraucher beispielsweise auf alle Fälle auf Mehrweglösungen umsteigen sollte und jetzt nicht einfach, nur weil es keine Plastiktüte mehr im Supermarkt gibt, jetzt auf die Papiertüte umsteigen.
Jetzt sind aber Papiertüten doch immerhin aus nachwachsenden Rohstoffen. Ist es nicht trotzdem besser als ein Produkt aus Erdöl oder ähnlichen fossilen Stoffen, also eben irgendwelche Plastiktüten?
Auf den ersten Blick vielleicht ja, aber man muss natürlich schauen, wie viel Energie man benötigt, um beispielsweise eine Papiertüte herzustellen. Und das ist um einiges höher als für eine Plastiktüte. Und zudem müssen natürlich auch die nachwachsenden Rohstoffe irgendwo herkommen. Und selbst in recyceltem Papier finden sich auch Kunststoffrückstände, sodass man dann auch nicht sagen kann, das ist auch ganz ohne Plastik. Von dem her wäre es viel, viel sinnvoller, nicht auf Papiertüten umzusteigen, denn die haben eine viel schlechtere Ökobilanz, als tatsächlich Plastiktüten haben. Aber natürlich ist es auch keine Lösung, Einweg-Plastiktüten herzunehmen, sondern man sollte wirklich auf Mehrwegtaschen umsteigen. Und die können eben auch aus Plastik sein. Und das ist das, was der Verbraucher vielleicht auch öfters vergisst. Plastik an sich ist eigentlich kein schlechtes Material. Und auch wir könnten jetzt dieses Interview nicht halten, wenn es keine Kunststoffe geben würde. Wir könnten keinen Lichtschalter betätigen, wir hätten keinen Strom, wir hätten auch kein Telefon. Das heißt, Plastik ist eigentlich ein sehr gutes Material oder Kunststoffe sind sehr gute Materialien. Allerdings haben wir in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt, was passiert mit dem Material, wenn es nicht mehr benötigt wird. Und sehr viel von diesem Material wird in Einweggegenständen verwendet. Und in Einwegprodukten zu denken und Einwegprodukte darauf zu setzen, ist eigentlich der verkehrte Weg. Wir müssen viel mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft und Mehrwegprodukte gehen. Das heißt, wenn Sie zum Einkaufen gehen und dann Ihre Einkaufstasche aus recyceltem Plastik immer wieder mitnehmen, immer wieder die gleiche, ist es um einiges besser, als immer wieder eine Papiertüte zu verwenden.
Sie haben gerade Kreislaufwirtschaft angesprochen. Es geht da natürlich um Mehrweggeschirr zum einen Mal, aber wir können ja auch ein bisschen anschauen, wie sich Kunststoff überhaupt im Bereich des Recyclings verhält. Das ist wahrscheinlich ziemlich abhängig davon, ob es reiner Kunststoff ist oder doch mit irgendwas gemischt, oder?
Das ist natürlich davon abhängig und es gibt sehr wenige Produkte, die nur aus einem Kunststoff bestehen. Dort ist es natürlich leichter, diese wieder zu recyceln. Bei Kunststoffen, die aus mehreren Schichten von unterschiedlichen Kunststoffen bestehen, ist es natürlich schwieriger. Es gibt aber mittlerweile sehr viele Ansätze auch des sogenannten chemischen Recyclings, sodass man die Grundbausteine der Kunststoffe wieder gewinnen kann dadurch. Und somit könnte man eben auch Verfahren entwickeln, um selbst Verbundkunststoffe, die aus mehreren Materialien bestehen, tatsächlich wieder zu recyceln.
Jetzt haben wir gerade über das Recycling von Kunststoffen gesprochen. Das ist ja schön, wenn es klappt, funktioniert aber auch nicht immer, oder? Denn es gibt immer wieder Schlagzeilen von Plastikmülldeponien, gerade in Asien, auch in der Türkei.
Ja, dazu kann man sagen, da gibt es noch sehr viel Nachbesserungsbedarf. Gerade was das Recycling betrifft, auch europaweit ist das Recycling je nach Land irgendwas zwischen 20% und 40% momentan nur. Das heißt, hier ist natürlich noch sehr viel Nachholbedarf und da kann auch noch sehr viel daran gearbeitet werden, um die Recyclingquote auch erhöhen zu können.
Jetzt entfallen laut WWF nur 1% des deutschen Kunststoffverbrauchs auf Plastiktüten. Jetzt, und genau deswegen fordern Umweltschutzverbände ja auch immer wieder ein umfassendes Konzept zur Verringerung von Plastikmüll. Sie forschen ja jetzt zur Entstehung, Transport und biologischen Effekten von Mikroplastik, aber Sie erarbeiten auch neue Lösungsansätze. Welche sind das denn?
Wir untersuchen beispielsweise, wie Sie ja schon gesagt haben, wie Mikroplastik in die Umwelt gelangt und wir untersuchen auch, welche Eigenschaften von Mikroplastik mögliche Effekte hervorruft. Denn obgleich man immer von Mikroplastik spricht, ist Mikroplastik ein sehr diverser Stoff. Das heißt, es ist eine sehr komplexe Thematik, denn Mikroplastik besteht aus ganz unterschiedlichen Kunststoffsorten, die unterschiedliche Größen und Formen beinhalten, aber auch unterschiedliche Oberflächeneigenschaften haben können. Und all diese Eigenschaften können Effekte hervorrufen oder eben auch keine Effekte hervorrufen. Und was wir untersuchen ist, welche Eigenschaften sind es genau, die schädliche Effekte auf die Umwelt oder eben auch auf die menschliche Gesundheit ausüben können. um daraufhin Kunststoffe zu entwickeln, falls diese als Abrieb in die Umwelt gelangen, entweder sich schnell abbauen oder Eigenschaften aufweisen, die dann eben keinerlei schädigende Effekte auf die Umwelt oder auf die Gesundheit des Menschen dann eben haben.
Jetzt ist ja das eine, die Plastiktüten im Handel und die im Supermarkt oder in den Läden ausgegeben wurden und für die Endverbraucher und Verbraucherinnen sind. Das andere ist aber auch der Plastik im Handel, der halt vorher schon anfällt. Wie problematisch ist das denn?
Sofern dieses Plastik tatsächlich einem Recyclingprozess zurückgeführt wird, ist es nicht problematisch oder nicht so problematisch. Falls natürlich auch dieses Plastik unsachgemäß irgendwie entsorgt werden würde, dann gelangt es natürlich auch in die Umwelt. Und leider Gottes sind die Umverpackungen und natürlich auch die Verpackungen, die generell in der Industrie anfallen, nehmen auch immer mehr zu, aber auch im Einzelhandel. Das heißt, wenn Sie mal sehen, wie viele Pakete momentan verschickt werden, gerade durch die Pandemiesituation, haben wir immer mehr Verpackungsmüll, der anfällt und natürlich dadurch auch immer mehr Müll, der möglicherweise auch unsachgemäß in die Umwelt dann eben auch entsorgt werden könnte.
Sie erarbeiten ja an der Uni auch neue Lösungsansätze. In welchen Bereichen forschen Sie da? Was könnten aus Ihrer Sicht sinnvolle Lösungen sein?
Wir forschen in den Bereichen zum einen in industriellen Anlagen, um Mikroplastik zurückzuhalten. Zum anderen forschen wir aber auch daran, neue Kunststoffsorten zu entwickeln, die entweder, falls sie in die Umwelt gelangen sollten, schnell abgebaut werden oder Eigenschaften aufweisen, die dann eben keine schädigenden Effekte auf die Umwelt oder auf die menschliche Gesundheit haben. Denn Mikroplastik, obgleich immer als Mikroplastik nur bezeichnet, ist eine sehr diverse Stoffgruppe, die sehr unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Man findet Mikroplastik von ganz unterschiedlichen Polymersorten, die in unterschiedlicher Größe und Form in der Umwelt vorliegen. Und diese Mikroplastikfragmente haben auch ganz unterschiedliche Oberflächeneigenschaften. Das heißt, sie sind unterschiedlich geladen. Und all diese unterschiedlichen Eigenschaften können entweder schädigende Effekte hervorrufen oder eben auch nicht. Ein schönes Beispiel hierfür ist die Länge von Fasern, wie zum Beispiel von Asbestfasern, wo man weiß, welche Eigenschaften für die schädigenden Effekte verantwortlich sind. Und ähnlich wird es sich auch bei Mikroplastik verhalten, sodass man dann Kunststoffsorten entwickeln, falls Abrieb oder Fasern in die Umwelt gelangen sollten, dass diese so gestaltet sind, dass sie eben keine schädigenden Effekte mehr hervorrufen.
Ist es nicht aber grundsätzlich sinnvoller, Kunststoffe überhaupt ganz zu vermeiden? Denn schließlich, das sind ja aus Erdöl und das Ganze ist endlich und auch bei der Produktion werden Treibhausgase freigesetzt.
Natürlich sind Kunststoffe, wo sie nicht notwendig sind, sollte man die auch reduzieren. Aber Kunststoffe sind eigentlich aus dem modernen Leben nicht mehr wegdenkbar. Und es gibt natürlich nicht nur die erdölbasierten Kunststoffe, sondern man kann auch sogenannte biobasierte Kunststoffe herstellen, das man nicht verwechseln darf mit bioabbaubaren Kunststoffen. Das heißt, man kann aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen ähnliche Kunststoffe herstellen, wie man aus Rohöl auch herstellen kann. Und Kunststoffe haben sehr gute Eigenschaften eben auch. Sie sind sehr leicht und von dem her sind sie natürlich auch, was die CO2-Bilanz betrifft, oftmals, was auch den Transport betrifft, anderen Materialien auch überlegen, sodass wir auf Kunststoffe wahrscheinlich in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr verzichten können. Wir können natürlich versuchen, dort, wo nicht nötig, wie beispielsweise bei Umverpackungen, Kunststoffe zu reduzieren. Aber in den meisten Lebensbereichen, wie beispielsweise im Bereich Elektronik, aber auch im Bereich Konstruktion können wir wahrscheinlich auf Kunststoffe nicht mehr verzichten.